etwas, wo sich eigentlich jeder hier auskennt, nämlich Krankheit. Wir alle kennen ja die Fragen, womit habe ich das verdient, warum muss ich so leiden, für was soll das gut sein, warum tritt keine Heilung ein, obwohl wir darum beten, warum werden manche geheilt, andere nicht. Das sind also tolle Grundlagen für eine Predigt, wenn man denn eine zufriedenstellende Antwort auf diese Fragen hat. Ich habe die leider nicht. Und deswegen möchte ich mich heute eigentlich eher dem Thema zuwenden, wie gehen wir denn mit Menschen um, die krank sind und diese Fragen stellen. Zwei Vorbemerkungen möchte ich am Anfang machen. Krankheit kam im ursprünglichen Schöpfungsplan Gottes nicht vor. Also wenn wir die Genesis lesen und nachdem Gott alles geschaffen hat, steht dort, und alles war sehr gut. Und wir alle wissen ja, dass Krankheit nichts Gutes ist. Also gab es in der damaligen Zeit, als die Menschen noch in direkter Beziehung mit Gott lebten, keine Krankheit. Das änderte sich erst, als die ersten Menschen, Adam und Eva, sich gegen Gott auflehnten und somit das Paradies oder den Garten Eden verlassen mussten. Und dann zog auch Krankheit in diese Welt ein. Und diese Krankheit wird auch wieder enden, wenn wir wieder in Gemeinschaft mit Gott leben. Das steht auch so im Buch der Offenbarung. Auch dort wird dann keine Krankheit mehr sein. Ich habe vor ein paar Wochen eine Predigt von Tobias Teischen gehört. Der eine oder andere wird ihn kennen. Auch über das Thema Krankheit. Dort hat er etwas gesagt, das würde ich nie sagen, da würde ich mich überhaupt nicht trauen. Er hat gesagt, wenn man mit Menschen für Heilung beten, kann auch sein, dass der Mensch stirbt. Denn in dem Moment, wo er stirbt, ist er gesund, da ist er nämlich bei Gott. Das fand ich sehr drastisch, also, aber im Prinzip hat er recht. Die zweite Vorbemerkung, die ich machen würde, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so zum Geburtstag gratuliert wird, dann heißt es immer, ja Christoph, ich wünsche dir alles Gute, vor allem Gesundheit, das ist ja das Wichtigste im Leben. So. Gesundheit ist auch für uns Christen, denke ich, ein hohes Gut, aber es ist nicht das Wichtigste im Leben. Wichtiger ist für uns unsere Beziehung zu Gott. Ich würde es mal mit geistiger Gesundheit beschreiben. Und Jesus hat das sehr drastisch ausgedrückt, auch das würde ich nie sagen, aber im Matthäusevangelium sagt er, wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Sehr drastisch ausgesagt, aber er meint damit auch diese geistige Beziehung, die heil sein soll. Das andere ist nicht unwichtig, aber nicht das Wichtigste im Leben eines Christen. Es gibt Menschen, die im Gegensatz zu mir durchaus Antworten auf diese Fragen finden. Warum ist jemand krank? Warum wird er nicht gesund? Ich habe mal zwei Aussagen herausgegriffen, die man eigentlich immer wieder in diesem Zusammenhang hört, die ich aber nie jemand sagen würde, weil ich sie auch für falsch halte. Das erste ist, ja, wenn Krankheit in deinem Leben ist, dann stimmt irgendwas nicht, dann hast du gesündigt und je stärker die Krankheit ist, desto schwerer wiegt auch die Sünde. Also es wird ein direkter Bezug zwischen der Krankheit und einem sündhaften Verhalten gestellt. Das ist eine lange Tradition in Christen und Judentum, die also bis in die Anfänge des Judentums hineinreicht, die man im Judentum auch noch verstehen kann, wenn man das Alte Testament liest. Da gab es durchaus einen solchen Zusammenhang. Aber wir leben ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern auch unter der Gnade. Und ich glaube, für uns Christen können wir diesen Zusammenhang nicht herstellen. Und ich möchte auch ein paar Gründe nennen. Der erste Grund ist immer für mich, was beobachte ich? Beobachte ich das, dass Menschen, die nicht nach Gottes Gebot leben, schwer krank sind und die, die redlich leben, sind kerngesund. Das ist nicht das, was ich beobachte. Ich kenne genug Menschen, die wirklich ein tolles, redliches Leben führen und schwer krank sind. Also ich nehme das also in der Umgebung von mir nicht wahr. Das ist auch nichts Neues. Also der Psalmist Asaf, der hat vor 3000 Jahren schon Folgendes geschrieben. Im Psalm 73 lesen wir das. Er sagt, dass es den Sündern sogar besser geht als den Gerechten. Ich sah, dass es diesen Frevlern so gut ging. Sie leiden ja keine Qualen. Ihr Leib ist gesund und wohlgenährt und nicht geplagt wie andere Menschen. Ihr Herz läuft über vor bösen Plänen. Immer im Glück häufen sie Reichtum auf Reichtum. Also der Psalmist Asaf hat das vor 3000 Jahren auch schon so erkannt, dass da irgendwas nicht in dieser Theologie stimmt. Wenn man dann Psalm dann weiterliest, dann sagt er aber ich sah auf das Ende, was Jesus ja auch so ähnlich ausgedrückt hat. Ein weiterer Aspekt, wenn Krankheit immer eine Folge von Sünde wäre, hätten wir keine kranken Kinder. Also Kinder können ja, also bis zum gewissen Alter, da sie ja kein Sündenverständnis noch haben, eigentlich auch nicht sündigen. Das heißt, in ihrem Leben ist keine Sünde und dann wären sie ja gesund. Auch das ist ja nicht das, was wir feststellen. Die wichtigste Stelle für mich ist aber Jakobusbrief. Im Jakobusbrief wird ja eigentlich so eine Anleitung gegeben, wie wir als Gemeinde mit Kranken umgehen sollen. Da heißt es, ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinden zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und dann kommt eine wichtige Stelle, man muss immer mal genau danach lesen, wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Also Jakobus sagt hier, es sind Menschen krank, die nicht gesündigt haben. Sonst wäre dieser Nebensatz ja eigentlich belanglos. Also wenn er sagt, wenn Menschen Sünden begangen haben, werden sie ihnen vergeben. Er geht also davon aus, es sind Menschen krank, die keine Sünden begangen haben. Ein weiterer Aspekt ist, wir sind ja die einzigste Religion, das hebe ich immer hervor, wo die schlechten Taten nicht auf irgendeine Waage kommen und irgendwann werden sie uns vorgehalten, so wie das in allen anderen Religionen ist, sondern bei uns gibt es Vergebung unserer Schuld. Das Christentum ist die einzige Religion, die ich zumindest kenne, bei denen es das gibt. Das heißt, wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen, sie bereuen und auch sagen, ich versuche das in Zukunft besser zu machen, dann vergibt Gott uns. Deswegen ist ja Jesus ans Kreuz gegangen, dass wir diese Möglichkeit haben. So, im Umkehrschluss wäre das ja so, wenn ich meine Sünden vor Gott gebracht habe und die Sünden mir dann vergeben werden, werde ich augenblicklich auch gesund. Auch das ist nicht das, was ich so aus meinem Leben feststelle. Also das sind so Aspekte, die man eigentlich immer mal sich durchdenken muss, wenn man sowas hört. Ist ja Schuld in deinem Leben. Ja? Es gäbe auch keine gesunden Menschen, weil Paulus ja in Römer sagt, dass wir alle Sünder sind. So. Also jeder wäre eigentlich mehr oder weniger krank und die Krankheit wäre auch ein Indiz, inwieweit er sich in Sünde verstrickt hat. Also man hört das immer wieder, ich habe dazu eigentlich eine feste Meinung, man sollte sowas den Menschen nicht sagen, weil es einfach nicht stimmt und auch meiner Ansicht nach keine theologische und biblische Grundlage hat. Der Christian ist ja Mathematiker, zu jeder Regel gibt es auch Ausnahmen. So. Es gibt zwei Dinge, die mir so im Gedächtnis sind, wo ich sage, ja, sündhaftes Verhalten kann durchaus Krankheiten hervorrufen, aber nicht, weil Gott uns straft und sagt so, du hast jetzt das gemacht, jetzt wirst du mal krank, sondern weil die Handlung selbst dazu führt, dass wir krank werden. Neid, Missgunst, Bosheit, Unversöhnlichkeit, was in Gottes Augen nicht so gut ist, führt durchaus manchmal zu körperlichen und seelischen Beschwerden und Problemen. Aber nicht, weil Gott uns straft, sondern weil wir uns im Prinzip dadurch selbst strafen. Das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, wo jemand nicht vergeben konnte und Unversöhnlichkeit war, dass man sich da gar nicht gut gefühlt hat, dass man Magenschmerzen kriegt hat, Kopfweh oder so. Also es kann durchaus sein, wenn man diese Dinge nicht klärt, dass man gesundheitliche Probleme bekommt. Das Zweite, das liegt mir immer ganz persönlich am Herzen, weil das vielfach unterschätzt wird. Wenn man sich in esoterische und okkulte Praktiken verstrickt, dann kann es durchaus sein, das kommt auch vielfach vor, dass gesundheitliche Probleme die Folge sind. Also ich kenne da selbst Beispiele. Die Aussage, die man immer wieder hört, Hauptsache gesund, ne? Oder wer heilt, hat recht, ne? Sollte für uns Christen nicht gelten. Also wir Christen sollten uns, wenn wir uns auf alternative Heilmethoden einlassen, durchaus schon mal prüfen, was ist das für jemand, der da diese Heilungsmethode anbietet. Wie erklärt er die Wirkungsweise, um was geht es da? Also das ist, alternative Heilmethoden sind jetzt nicht unbedingt schon gleich eine Verstrickung in irgendwelche Esoterik oder okkulte Sachen, aber sind oftmals das Einstiegstor in diese Sachen. Und es gibt eine unüberschaubare Zahl an alternativen Heilmethoden. Ich habe mal vor 2 Jahren mal die Mühe gemacht und habe mal die alle mal zusammengestellt und mir Gedanken darüber gemacht, wenn da jemand Interesse hat. Ich habe da ein Skript dabei. Das ist natürlich nicht dogmatisch, was da drin steht, aber es sollte zum Denken anregen. Das ist immer wichtig, dass ich mir Gedanken mache. Ein paar grundlegende Aussagen möchte ich trotzdem anführen. Also alternative Heilverfahren sind nicht mit Naturheilverfahren gleichzusetzen. Es kommt da vielfach zu Berührungen, aber das ist nicht das, was dort eigentlich gemacht wird. Alternative Heilmethoden führen auch nicht zu diesen Belastungen, zu denen die ich eben gesagt habe. Aber es gibt Methoden, wenn es um Energie Channeling geht, wenn es um Anzapfung von irgendwelchen nicht wissenschaftlich existierenden Mächten und Grundlagen geht, dann ist wirklich Vorsicht geboten. Also ich spreche hier den großen Bereich der Geistheilung ein. Und ich kann euch nur sagen, das ist schwer auf dem Vormarsch. Ich komme aus Neunkirchen nahe, das ist ein Ort mit 800 Einwohnern. In unmittelbarer Nähe von unserem Haus, ich brauche nur einen Kreis von 50 Metern zu ziehen, sind 3 Regimeisterinnen und eine eingetragene und praktizierende Hexe. Also in diesem ganz kleinen ländlichen Ort also Regi ist zum Beispiel eine Sache, von der man die Finger lassen sollte. Grundsätzlich, es wird immer gesagt, alles, was aus dem fernen Osten kommt, ist bedenklich. Ne, natürlich sind viele Heilmethoden aus dem fernen Osten, im Bereich des Hinduismus, Buddhismus angesiedelt, aber die Chinesen zum Beispiel haben eine 2000-jährige Erfahrung mit Medizin. Und einiges, was sie hervorgebracht haben, wie zum Beispiel die Akupunktur, beruht auch auf Erfahrungen. Und Akupunktur ist zum Beispiel eine Methode, die mittlerweile wissenschaftlich anerkannt ist. Also man kann das nicht gleich in den Bereich der Esoterik und alles reinstufen. Was mir auch wichtig ist, nicht alles, was in einem Kloster oder in einem christlichen Haus angeboten wird, ist deswegen schon gut. Und nicht jeder, der mit ihnen betet, betet aus einem christlichen Kontext heraus. Ich komme aus der katholischen Kirche und wir sind da sehr anfällig für solche Sachen, weil bei uns ja auch vieles mit Optik und mit Gerüchen und alles zusammenhängt. Bei uns gibt es so dieses Gesundbeten, Brauchen, Besprechen. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt auch schon mal was davon gehört habt. Da wird mit einem gebetet, aber dieses Gebet hat altgermanische magische Sprüche ersetzt. Ja, also die Germanen haben ja dies schon praktiziert, nachdem Europa christianisiert worden ist und den Druiden liefen die Leute weg, haben die einfach diese magischen Zaubersprüche durch Gebete ersetzt und waren dann nochmal kompatibel. Das Letzte, was ich noch sagen will, auch wissenschaftlich unsinnige Methoden können helfen. Es gibt den Placebo-Effekt, also ein Riesengebiet. Es gibt Placebos, die besser heilen wie klassische Medikamente. Im Bereich der Schmerzmedizin ist das oft schon bewiesen. Also wie gesagt, sensibel werden für diese Dinge. Also die alternativen Heilmethoden sind noch nicht, in der Regel nicht bedenklich, aber oftmals so ein Einstiegstor. Ne? Das Zweite, wo ich darauf eingehen werde, ist die Sache, ja, wenn du nur genug glauben würdest, dann würdest du auch geheilt werden. Also es wird da ein direkter Bezug zwischen dem persönlichen Glauben und der Heilung oder ausbleibender Heilung bezogen. Auch das ist leider sehr oft stark verbreitet, auch das nehme ich nicht wahr. Meine Frau und ich, wir haben einen guten Bekannten, der eigentlich so, oder auch seine Frau, die leider jetzt vor 2 Wochen verstorben sind, das sind für uns so unsere Vorbilder im Glauben. Also wenn man immer mal denke, wie will ich mal werden so in meinem Glaubensleben, dann sind die beiden für uns immer Vorbild gewesen und die waren beide schwer krank. Der Dieter ist immer noch, also wenn der seine Krankheiten aufführen müsste, der würde eine halbe Stunde lang müsste der schreiben. Also das sehe ich halt nicht, diesen Zusammenhang. Natürlich findet man auch immer Bibelstellen, wo man das mit zu belegen versucht. Die bekannteste ist Matthäus 11, 24. Dort heißt es, darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt und es wird euch zuteil. Da wird also gesagt, da steht es hier. Alles, was wir bitten im Glauben, wird uns zuteil. So, meine Meinung, persönliche Meinung dazu ist, der Glaube ist natürlich wichtig für Heilung. Also wenn ich für jemanden bete oder auch für mich bete um Heilung und nicht daran glaube, dass Gott das tun kann, wird es nicht passieren. Das ist auch, in der Bibel gibt es ja unheimlich viele Stellen, wo es dann heißt, dein Glaube hat dir geholfen, wie du geglaubt hast, so soll es geschehen. Also Glaube ist schon eine Grundvoraussetzung für Heilung. Natürlich nur der Glaube für den, der betet. Also ich kann für jemanden beten, der überhaupt nichts mit dem Glauben am Hut hat. Wenn ich aber glaube, es könnte was bei ihm passieren und dann kann es durchaus auch passieren. Also derjenige, für den ich beten muss, diesen Glauben nicht aufbringen. Das lesen wir in der Bibel auch oft. Da werden Leute geheilt, die Jesus gar nicht kennen, die gar keinen Kontakt mit ihm hatten. Cornelius ist zum Beispiel ein Beispiel, der bittet, dass sein Diener da geheilt wird und Jesus tut das auch. Der Diener hat bestimmt noch nie was von ihm gehört oder auch gewusst. Also wichtig ist, dass derjenige, der betet und um Heilung bittet, Glauben hat. Es gibt aber keinen Automatismus, dass man sagt, wenn du genug Glauben hast, dann wirst du auch geheilt. Biblisch kann man das auch so begründen. Im 1. Korinther 12, 8 bis 9 steht zum Beispiel, dass Glaubensstärke eine Gabe Gottes ist. So, und wenn es eine Gabe Gottes ist, ist ja das nichts, was ich selbst machen könnte. Das heißt, dass ich jetzt sage, so mein Glaube ist noch ein bisschen schwach Was kann ich denn tun, dass mein Glauben stärker wird? Das Einzige, was ich tun kann, ist Gott darum bitten, dass er meinen Glauben stärkt. Und unter Umständen tut er das auch. Also wenn das eine Geistesgabe ist, kann es nichts sein, was ich selbst machen kann. Das sollten wir also immer uns vor Augen führen. So, Paulus war ja ein Mensch, dem wir ja sicherlich nicht vorwerfen, nicht genug Glaubensstärke besessen zu haben. Ne? Und wir lesen aber auch in der Bibel, dass Paulus wiederholt um Heilung gebetet hat für irgendeine Sache, die wir nicht wissen, was es ist. Ein Stachel im Fleisch oder wie es da heißt. Also es bleibt, und wo Gott dann zu ihm sagt, nee, du wirst nicht geheilt. An deiner Schwachheit werde ich meine Stärke zeigen. Ne? So, und sein treuer Mitarbeiter Timotheus, der auch von diversen, also ein kränklicher Typ, sagen wir mal, der steht in der Bibel, dass er einige Krankheiten hatte. Und Paulus schreibt ihm dann nicht, du Timotheus, du bist etwas schwach im Glauben, stärke dein Glauben und du wirst gesund. Nein, er schreibt ihm, er soll ein bisschen Wein trinken, das wäre ganz gut für ihn. Ne? Also muss man also sagen, wenn man die Bibel nicht immer nur auf einen Vers reduziert, das ist immer ein Riesenproblem. Ne? Als ich zum Glauben kam, ein guter Freund von mir hat mir dann zuerst gesagt, die Gesamtheit der Schrift ist Gottes Wort. Nie irgendein Vers holen und den hinstellen und sagen, so ist es. Man muss immer den Kontext betrachten. Also ich kenne Menschen, unter anderem auch unseren guten Bekannten, den wir da haben, dem hat man das gesagt. Dieter, wenn du nur genug Glauben hättest, würdest du geheilt werden. Das hat den Dieter jahrelang heruntergezogen und ihn beschäftigt und wirklich mürbe gemacht, diese Aussage. Also das ist mit das Schlimmste, was mir ein Menschen sagen kann. Also glaube nur genug und du wirst gesund. Ist meiner Ansicht nach theologisch nicht begründbar und auch nicht in dem, was wir täglich um uns herum wahrnehmen. So, das sind diese zwei Dinge, die ich mal ansprechen wollte, weil das hört man immer wieder. Ja, wie sollen wir jetzt nur mit Menschen umgehen, die halt krank sind und uns diese Frage stellen? Das Erste, was ich sagen muss, ist, wir sollten ehrlich sein. Wenn ein Mensch sagt, wieso werde ich nicht gesund, was fehlt bei mir, dann dürfen wir auch mal sagen, du, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was Gottes Plan für dich ist, auch ich erkenne diesen Plan jetzt nicht, aber er wird irgendeinen Plan für dich haben. Dass wir nicht irgendwie dann versuchen, uns irgendwelche Dinge zu konstruieren, um das irgendwie ins Reine zu bringen, dann dürfen wir auch mal sagen, auch ich weiß es nicht. So. Es gibt Menschen, die mit ihrem Umgang mit der Krankheit Zeugnis für andere sind. Also deren Leben mit der Krankheit andere Menschen beeindruckt, auch Nichtchristen beeindruckt und die so auch Menschen auf Gott neugierig machen, die dann sagen, Mensch, also wie der mit der Krankheit umgeht, irgendwas muss bei dem Sinn, was ich nicht dran. Ne? Und wenn man solche Menschen in der Gemeinde hat, dann kann man jeden Tag sagen, Halleluja, preist den Herrn. Aber es gibt auch andere Menschen, die durch Krankheit in tiefe Glaubenszweifel gezogen werden, die in eine dunkle Nacht fallen, die überhaupt nichts mehr um sich herum wahrnehmen. Es gibt eine bekannte Ordensfrau, der eine oder andere wird sie kennen, Mutter Teresa von Kalkutta. Ist auch eine Friedensnobelpreisträgerin, eine kleine albanische Frau. Und von der habe ich mal ein Buch gelesen und war dann schon etwas schockiert. Man denkt sich, ach, das ist ja ganz tolle Frau und jeder, der hat sie und der hat sie eingeladen, ein Vorbild im Glauben und standfest. Und in einem Buch, ich habe mal es aufgeschrieben, erzählt sie von ihrer Nacht. Seit Jahren habe ich dieses furchtbare Gefühl der Verlorenheit. diese unbeschreibliche Dunkelheit, diese Einsamkeit. Man erzählt mir, dass Gott mich liebt, jedoch ist die Realität nur Dunkelheit und Kälte und Leere. Sie ist so überwältigend, dass nichts davon meine Seele berührt. Also diese große Ordensfrau, vielleicht für viele ein Vorbild, hat auch andere Seiten ihres Glaubens kennengelernt. Und das ist nicht so selten und ich denke, niemand, wirklich niemand ist davor bewahrt, auch in ein solches Tief zu gelangen. Ich selbst habe seit 30 Jahren so eine hirnorganische Erkrankung, die immer mal wieder periodenweise zu schweren Depressionen führt. Und ich weiß, was die Mutter Teresa damit meint. Das sind Dinge, die, wenn man selbst sie noch nicht erlebt hat, weder nachvollziehen noch überhaupt begreifen kann. Aber wenn es Menschen gibt, die in solch einem Tief stecken, und die gibt es, irgendwann werdet ihr auch in eurer Gemeinde auf Menschen treffen, die in so einem Tief stecken, dann hilft es wenig, Bibelverse zu zitieren. Es hilft den Menschen auch wenig zu sagen, ach, Gott wird schon seinen Grund dafür haben. Oder ja, durch dein Leiden verherrlichst du Gott noch viel mehr. Also es hilft wenig, auch auf biblische Zusagen zu verweisen. Diese Menschen sind in der Regel ganz unten. Die sind für solche Dinge auch nicht mehr empfänglich. Was wir tun können, wir können in dieses tiefe Tal, in dem sie sind, wie es im Psalm 27 steht, und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, es gibt viele Menschen, die sind in diesem finsteren Tal, und dann ist es unsere Aufgabe, ein Stück Weg mit ihnen zu gehen. Das ist wichtig, sie zu verstehen, wenn wir sie auch nicht verstehen. Es ist für manche Menschen unmöglich, einen anderen zu verstehen, weil das mit unserer Logik nicht über Einklang ist. Ich habe einen guten Bekannten, der kann nicht einmal auf eine Trittleiter gehen. So eine Höhenangst hat er, für mich völlig unverständlich. Ich habe immer gesagt, Matthias, was soll denn da passieren? Das ist ein 50 Zentimeter. Es ist, wir brauchen den Menschen auch nicht zu verstehen. Wir brauchen auch gar nicht uns bemühen zu verstehen. Es ist natürlich gut, wenn auch wir schon mal in so einem Tal waren. Dann ist eine ganz andere Verständnismöglichkeit da. Wir müssen mit ihm durch dieses dunkle Tal gehen. So, wir dürfen und müssen eigentlich auch für ihn beten und wenn er es zulässt, auch mit ihm beten. Aber es ist ganz wichtig, dass wir ihn so annehmen, wie er ist. Auch mit seinen Glaubenszweifeln, mit seiner geistigen Lehre. Das ist, denke ich, das, was wir für ihn tun können. Und da ist wirklich, da sind auch Seelsorger gefragt. Seelsorger sind ja für die Seele da. Und wie die Mutter Teresa da schreibt, nichts davon berührt meine Seele. Da ist es wirklich wichtig, dass Menschen da sind, die da vielleicht auch Erfahrung haben, die vielleicht selbst Erfahrungen gemacht haben. Das habe ich festgestellt. Aufgrund meiner Erkrankung kann ich vielen Menschen helfen, weil ich sie verstehe. Das ist wichtig, dass wir dann mit ihnen durch dieses Tal gehen und ich bin mal sicher, das ist bei mir auch immer so gewesen, irgendwann krabbelt man den Hügel nochmal hoch. Aber wir können nicht von oben auf dem Hügel auf sie herabschauen und denen gute Ratschläge geben. Wir müssen mit ihnen durch dieses Tal gehen. Als ich mal in einer Depression feststecke, dann war ich in einer Gemeinde, einer freikirchlichen Gemeinde, und da kam dann eine Schwester auf mich zu und hat gesagt, ach Christoph, ja, mit der Depression, das ist ja alles nicht so schlimm, wir haben ja den Herrn und da geht es uns doch gut. Das hat in mir jetzt keinen Trost ausgelöst, sondern Aggression. Die hatte natürlich recht, wir haben den Herrn. Und das, aber in dem Moment bist du für solche Dinge überhaupt nicht empfänglich. Und da müssen wir uns wirklich auf diese Ebene begeben. Ich will das nicht weiter ausführen, aber meine Frau hat noch ein Zeugnis. wie es ihr mal damit ergangen ist, als auch ihr Glaube so ein bisschen ins Wanken geraten ist. Kann man vielleicht das Mikro da anmachen?
Ja, das hört sich immer so gut an, wenn man das nicht selbst erlebt hat. So, ans Mikro.
Der Livestream
würde
ich sonst gar nicht.
Ja, Glaube, wenn es einem gut geht, das ist einfach, fand ich. Und es fühlt sich auch einfach an, ist so selbstverständlich. Aber wie unser 14-jähriger Sohn damals krank wurde und schwer krank wurde und wir mit ihm in die Kinderonkologie nach Homburg mussten, habe ich ja was erlebt, das ich eigentlich nie wieder erleben will. Und ja, es war ganz, ganz schlimm und mein Glaube war auf einmal in Zweifel geraten. Ich fand auch immer, wie mein Mann gesagt hat, wer glaubt, dem passiert nichts. Man muss nur richtig glauben, so richtig fest glauben und dann wird alles gut. Habe das auch oft in meinem Glaubensleben erlebt, wo ich gebetet habe und der Herr hat so wirklich Wunder getan und Situationen verändert, nur jetzt nicht. Und da war ich dann mit meinem Glaubenszweifel, mit meinem Kampf. Es war wirklich, einmal, ich kann mich noch an eine Nacht erinnern, in Ronald McDonald House in Homburg, wo ich echt zu Gott geschrien habe und habe gesagt, ich verstehe das nicht und bin so enttäuscht und wollte wirklich alles hinwerfen, mein Glaube hinwerfen, weil ich einfach, so viele Menschen haben auch mitgebetet und es ist nichts passiert. Wir waren immer noch auf dieser Kinder-Onko und das war existenziell. Also es war wirklich so, also diese Nacht, die werde ich nie vergessen, wo ich wirklich wie Jakob mit Gott gerungen habe. Wirklich gerungen habe, wo ich gedacht habe, es geht jetzt hier um alles. Um alles. Und ich bin so ein Mensch, der einfach nicht so halbe Sachen will machen. So entweder ganz oder gar nicht. Und in dieser Nacht bin ich dann zu dieser Entscheidung gekommen, ohne Gott geht es ja gar nicht. Ohne Gott packe ich das gar nicht. Und habe wieder ganz neu ein Ja zu Gott gefunden. Und danach ist ein Friede über mich gekommen. Die Situation war unverändert. Ich bin morgens dann immer noch in die Onko gegangen, aber es hat sich verändert. Ich wusste einfach noch immer, Gott ist da und er trägt mich durch. Also so diese Glaubensaussage oder so, wie ich vorher immer so zementiert habe, man muss nur genug glauben und dann passiert es und dann wird es gut, habe ich dort gelernt, dass es nicht so ist. Dass es wirklich auch Gläubige sind, die voller Glaube und Inbrunst beten und es passiert nichts. Und habe dadurch einfach eine ganz andere Sicht auf die Dinge bekommen, dass auch wenn jemand Panikattacken oder sonst irgendwas hat, wo ich denke, ach, der muss nur mal richtig glauben und dann geht das weg. Das ist jetzt bei mir so, dass ich einfach auch da mitfühlen kann und einfach für ihn beten kann. Und wo das Wort sich dann auch wieder erfüllt, wo steht, mit dem Trost, wo wir getröstet worden sind, können wir andere trösten. Und das ist so wahr. Das ist so wahr, wie Christoph auch erzählt, man kann ganz anders mit den Menschen umgehen und mitgehen und begleiten. Ja, das wollte ich nur sagen.